Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Was passiert mit der Welt, mit Europa, mit uns, wenn Putin den Ukraine-Krieg gewinnt? Darüber sprechen wir heute. Carlo Masala, Sie sind Professor in München und Experte für Militär- und Sicherheitspolitik. Sie verfolgen ganz genau, wie die Ukraine sich bereits seit 3 Jahren gegen die russische Großinvasion wehrt. Dass sie überhaupt so lange durchhält, dass die Ukraine sich so stark wehren kann, hat viele überrascht. Zwischenzeitlich sah es sogar so aus, als könnte die Ukraine mit Hilfe westlicher Waffen Russland zurückdrängen. Wie wahrscheinlich ist es denn, Stand heute, dass der Ukraine das noch gelingt?
Das ist in der momentanen Situation relativ unwahrscheinlich. Also in der momentanen Situation geht es eher darum, was der Ukraine auch schon seit ein paar Wochen gelingt, die Front zu stabilisieren und russische Vormärsche zu verhindern. Es ist aber eher unwahrscheinlich, dass es der Ukraine gelingen wird, russische Truppen jetzt zum Beispiel in Donbass zurückzudrängen. Dafür sind die Personalprobleme der Ukraine zu groß und die Waffenlieferungen zu spärlich, als dass das noch gelingen könnte.
Dieser Krieg ist nicht nur verheerend für die Ukraine, auch für Russland selbst. Russland hat Hunderttausende Tote und Verletzte zu verzeichnen auf seiner Seite. Wie hat es denn Wladimir Putin geschafft, in diesen 3 Jahren nicht die eigene Bevölkerung gegen sich aufzubringen?
Putin hat es vermieden, eine Generalmobilmachung auszurufen. Genauso hat er es vermieden, eine Mobilmachung auszurufen, die die ethnischen Russen betrifft. Also wenn Sie sich anschauen, wer in den russischen Streitkräften, die in der Ukraine sind, kämpft, dann sind das vor allen Dingen die ethnischen Minderheiten. Und es sind Menschen auch von den ethnischen Minderheiten mehrheitlich, die relativ viel Geld bezahlt bekommen, um dort zu kämpfen, beziehungsweise wenn sie fallen oder schwer verwundet werden, die Familien auch noch Geld erhalten. Und dadurch hat es Putin vermieden, dass letzten Endes die hohe Anzahl an Gefallenen und Schwerstverwundeten bei der russischen Bevölkerung, nämlich bei den ethnischen Russen, zu Protest führen würden. Das war ja der Fall im Afghanistan-Konflikt. Also im Afghanistan-Konflikt 1979 folgende sind ja über den Wehrdienst sozusagen alle Russen eingezogen worden und viele nach Afghanistan geschickt worden. Und da gab es dann letzten Endes schon Unmut in der Bevölkerung. Aber die ethnischen Russen sind in ihrer Mehrzahl von diesem Krieg überhaupt nicht betroffen.
Jetzt sind aber so viele Menschen schon verwundet worden, so viele Soldaten auf russischer Seite. Könnte es dazu kommen, dass Putin noch gezwungen ist, auch eben Russen aus Ballungszentren für diesen Krieg zu mobilisieren?
Solange die Rekrutierung funktioniert, die über Geld erfolgt und wir hören, dass Putin oder dass Russland doch eine 5-stellige Zahl von Menschen pro Monat rekrutiert, solange wird er sich nicht gezwungen sehen, zu diesen Maßnahmen zu greifen.
Der Westen hatte jahrelang Zeit, sich einen Abwehrplan zurechtzulegen, mit Hilfe der Ukraine eine Antwort zu finden auf diese russische Invasion. Immer wieder gab es da Verzögerungen bei den Waffenlieferungen, immer wieder gab es Uneinigkeit in der Richtung, die man eingeschlagen hat. Wieso ist es denn nicht gelungen, mit der Ukraine eine tatsächlich schlagkräftige Gegenwehr zu formieren, die auch es schafft, Russland zurückzudrängen?
Ich glaube, zunächst einmal, wenn man die Zeit vor dem zweiten Angriff sich anschaut, dann war ganz einfach dort der Wunsch Vater des Gedankens. Und wir haben ja sozusagen bis kurz vor dem 24. Februar ja viele Aussagen gehabt, die gesagt haben, das wird nicht passieren. Das sind alles nur Drohgebärden und er wird nicht angreifen. Da haben wir halt einfach Zeit verstreichen lassen. Dann, glaube ich, war vieles in den letzten 3 Jahren dadurch gekennzeichnet, dass es auf Seiten der Europäer, vieler Europäer, nicht aller Europäer, keine klare Strategie gab, was man da erreichen wollte. Also wenn Sie jetzt den ehemaligen, noch ist er offiziell deutscher Bundeskanzler, aber den ehemaligen deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz nehmen, dessen Aussage, die Ukraine darf nicht verlieren, Russland darf nicht gewinnen, ist ja keine Strategie, weil sie darauf gesetzt hat, dass Russland irgendwann mal einsehen wird, dass dieser Krieg sich nicht rentiert. Und wenn halt Russland nicht gewinnen darf, aber sozusagen, dass Russland verlieren muss, ausgeschlossen ist, dann liefern sie halt nur so spärlich Waffen, dass die Ukraine nicht verliert und Russland nicht gewinnt. Der dritte Punkt ist, viele Europäer, aber vor allen Dingen die Bundesrepublik Deutschland, sind zu Opfern der nuklearen Drohungen Russlands geworden. Also Russland hat ja, ich glaube, seit dem zweiten oder dritten Tag dieses Konfliktes immer wieder nuklear gedroht. also angedeutet, man solle nicht vergessen, Russland sei ein Nuklearwaffenstaat. Russland hätte das Potenzial, europäische Hauptstädte zu erreichen. Und wenn man die und die Kategorie von Waffen liefert, dann sähe sich Russland gezwungen zu reagieren. Und das hat vor allen Dingen in der Bundesrepublik Deutschland unglaublich reüssiert, bei der politischen Elite, aber auch in der Bevölkerung. Also die Angst, bestimmte Schritte zu unternehmen und die russische Reaktion ist eine nukleare, dann dazu geführt, dass bestimmte Schritte nicht unternommen wurden oder nur sehr spät, weil man erstmal austesten wollte, ob das überhaupt möglich ist, Dinge zu tun, ohne dass Russland nuklear reagiert. Also ich glaube, hier sozusagen haben wir so ein Konglomerat. Und jetzt kommt noch dazu, dass spätestens seit dem Sommer 2023, seit diesem Versuch von Prigozhin, so eine Art Putsch oder Meuterei in Moskau durchzuführen, kam noch die Angst hinzu in Washington, aber auch in Berlin zum Beispiel. Über Paris kann ich das nicht so eindeutig sagen, dass infolge einer Niederlage Russland in der Ukraine Russland zerfallen könnte. Weil was man ja gesehen hat, war, dass zwei Milizen, also auf der einen Seite Prigozhin, auf der anderen Seite Kadyrov, sich da 24 Stunden einfach in diesem Russland rumbewegt haben. Und es sind ja nicht die einzigen Milizen, die es gibt, ja, in Russland. Dass die Angst war, infolge einer Niederlage in der Ukraine könnte Russland zerfallen und davon könnte ein noch größeres Chaos ausgehen, als wenn Russland letzten Endes als einheitlicher Akteur bestehen bleibt. Und natürlich gleichzeitig ein zerfallenes Russland bedeutet 6000 nukleare Sprengköpfe, die dann irgendwo sind und wo man nicht weiß, was mit denen passiert, wer auf die Zugriff bekommt und so weiter und so fort. Und das sind so einige Motivlagen, die dazu geführt haben, dass man immer zu wenig und immer zu spät geliefert hat.
Waren das aus Ihrer Sicht berechtigte Ängste?
Ich sag mal so, Jack Sullivan, der amerikanische Sicherheitsberater von Joe Biden, hat jetzt unlängst mal gesagt, in den ersten Monaten musste man wirklich lernen, Russland nuklear zu lesen. Weil sowas hatten wir ja noch nie. Mhm. Ja, also wir hatten noch nie sozusagen einen Konflikt, in dem Russland ein Akteur war, der dann ständig mit dem Einsatz von Nuklearwaffen gedroht hat. Also in den ersten Monaten musste man wirklich verstehen, wie geht man damit um? Wie ernst ist das? Wie groß ist das Risiko? Und so weiter und so fort. Nachdem man das aber verstanden hat, war man trotzdem immer noch zögerlich. Und das ist sozusagen meines Erachtens einer der großen Fehler gewesen. Ja, weil wir haben ja ab einem gewissen Zeitpunkt, und zwar seit dem Gipfel der G20 in Bali, ja eine sehr klare Frontstellung gehabt. Also die Amerikaner haben den Russen gesagt, wenn ihr Nuklearwaffen einsetzen werdet, hat das katastrophale Konsequenzen. Die Chinesen und die Inder haben gesagt, der Einsatz von Nuklearwaffen ist ein absolutes No-Go. Das heißt, spätestens an diesem Zeitpunkt war klar, dass wenn Russland Nuklearwaffen einsetzt, es eine Reaktion zu befürchten hat und seine beiden größten Unterstützer verlieren wird. Und damit war die Situation wirklich fundamental eine andere als vorher, wo nicht klar war, wird Russland das machen? Wie werden die Chinesen reagieren? Wie werden die Inder reagieren? Ja, also wo viele Fragen noch offen waren.
Jetzt ist in den USA seit 4 Monaten Donald Trump wieder Präsident und er hat unter anderem Volodymyr Zelensky, den ukrainischen Präsidenten, im Weißen Haus vorgeführt. Er hat versucht, auch die Ukraine um Rohstoffe zu erpressen. Er hat wiederum seine Bewunderung für Putin ausgesprochen und hat sich in diesen Waffenstillstandsverhandlungen, die sich da anbahnen, auch auf Putins Seite gestellt. Ist das alles ein Signal für Putin, dass er zumindest jetzt mal mit der Schlagkraft der USA nicht rechnen muss?
Ja, definitiv. Also für Putin ist das Signal, er ist auf der Gewinnerstraße. Er bekommt von den USA vielleicht nicht alles, aber vieles von dem, was er will. Wir haben heute an dem Tag, an dem wir sprechen, ist ja der sogenannte finale Friedensplan von Donald Trump. Jetzt nicht offiziell veröffentlicht worden, aber alle Zeitungen berichten übereinstimmend, was der enthält. Und den kann man nicht anders lesen als ein weitgehendstes Entgegenkommen der USA gegenüber Russland. Also Russland bekommt fast alles, nicht alles, aber fast alles, was es eigentlich will. Es bekommt die Kontrolle über die Territorien, auf denen die russische Armee steht, also die es besetzt hält. Man redet gar davon, dass die Krim völkerrechtlich anerkannt wird als Teil des russischen Territoriums. Es geht um Aufhebung der Sanktionen. Das Atomkraftwerk Saporischschja wird sozusagen unter Kontrolle der USA gestellt und soll Russland als auch die Ukraine beliefern. Das sind alles Dinge, die Russland verlangt. Also bis auf das Atomkraftwerk, der verlangt es keine Kontrolle der USA. Aber letzten Endes die Anerkennung der Krim als russisches Territorium, die Zugeständnisse, dass man dort, wo man gerade steht, dass das im Prinzip nicht de jure, aber de facto als russisches Gebiet anerkannt wird. Das sind alles Dinge, die die Russen seit Monaten fordern und die sie jetzt auf den Tisch gelegt bekommen. Und von daher kommt Trump hier Putin weitestgehend entgegen.
Können Sie sich erklären, warum Trump so nach Putins Pfeife tanzt?
Die ökonomische Normalisierung der Beziehungen zu Russland, das ist für Trump prioritär. Die Ukraine ist da ein Hindernis. Ja, also es geht Trump nicht um die Beendigung dieses Konfliktes. Es geht darum, dass die Beendigung dieses Konfliktes für ihn die Voraussetzung ist, um zu umfassenden ökonomischen Beziehungen mit Russland zu kommen. Und genau das strebt er gerade an. Und deshalb reagiert er auch so pro-russisch in dem, was er da macht.
Russland ist jetzt nicht eine riesige Wirtschaftsnation, wenn man sich das BIP anschaut. Warum will Trump unbedingt so enge wirtschaftliche Beziehungen mit Russland aufbauen und geht da auch über Leichen, wenn man so möchte?
Trump hat eine Sicht auf internationale Politik, sofern wir das sagen können, die ich mal einen sehr primitiven Realismus nennen würde. Mhm. Und da ist die von der Einsicht getrieben, dass internationale Politik eigentlich durch große und mächtige Staaten gemacht wird. Und in Trumps Perspektive gibt es drei große und mächtige Staaten auf dieser Welt. Das sind die USA, das ist Russland zu einem gewissen Teil und das ist vor allen Dingen China. Und wenn die gute ökonomische Beziehungen haben, dann resultieren daraus auch einigermaßen stabile politische Beziehungen. Und die Vorstellung ist, wenn die drei dann über globale Ordnungsfragen reden und entscheiden, dann muss der Rest einfach folgen. Das ist eine sehr primitive Art des Realismus, die Trump da verfolgt, weil sie einfach verkennt, dass auch sozusagen ein großer und mächtiger Staat Partner und Verbündete braucht, die ihm folgen. Ja? Und Trump verhält sich ja schlechter gegenüber Partnern und Verbündeten als gegenüber potenziellen Feinden. Also wenn man die Zollpolitik sich anschaut, also er sanktioniert, ich sage jetzt mal, asiatische Partner und europäische Partner härter, als dass er sozusagen China und Russland sanktioniert. Das ist eine sehr, sehr primitive, realistische Sicht auf internationale Politik, die Trump da verfolgt.
Ja, das Gesetz des starken Mannes möchte da durchsetzen. Lassen Sie uns später noch über diese neue Weltordnung sprechen, die Trump da anstrebt. Sie haben jetzt schon einige Punkte genannt, dass bei diesen Friedensverhandlungen, wenn es nach den USA geht, im Prinzip alles Russland zugesprochen wird, was Putin sich wünscht. Sie haben jetzt vor kurzem ein Buch herausgebracht mit dem Titel »Wenn Russland gewinnt«. Sie selbst sagen, das ist ein fiktives Szenario, das Sie da beschreiben. Sie können ja auch nicht in die Zukunft blicken natürlich. Aber sehe im Prinzip ein Sieg für Putin so aus, wie Trump ihn jetzt in diesen Waffenstillstandsverhandlungen bereitlegen möchte.
Also wenn Sie sich dieses Kapitel der Frieden von Genf in diesem Buch durchlesen, dann steuern wir genau auf dieses Szenario zu. In diesem Frieden von Genf wird ja gesagt, also in meinem fiktiven Szenario, Russland darf das Territorium behalten. Es gibt keine harten Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Also ein Teil dessen, was Trump Putin ja jetzt auch sagt, ist, die Ukraine kommt nie in die NATO. Also das ist schon mal verdammt vom Tisch. Es gibt eine relativ schwache internationale Friedenstruppe. Jetzt ist der Vorschlag sozusagen, die Waffenkontaktlinie soll gesichert werden durch die Ukraine, durch Russland plus einen anderen Staat. Also ich bin kein Seher, aber vieles von dem, was wir jetzt wissen über das, was Trump den Russen vorschlägt, ist letzten Endes genau das, was ich in diesem Kapitel der Frieden von Genf als fiktiv beschrieben habe.
Glauben Sie, würde sich Putin damit zufrieden geben oder würde er versuchen, noch die Ukraine als Ganzes zu unterjochen?
Also wenn Sie einen Aggressor in seiner Aggression belohnen, dann haben wir historisch noch nie gesehen, dass dieser Aggressor sich damit zufrieden gibt. Sondern der Aggressor wird eigentlich ermutigt, noch weiterzugehen. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, was eigentlich die Sicht Putins auf die Ukraine ist, und die Sicht Putins auf Europa ist, dann stellen wir ja fest, dass Putin der Ukraine jegliche Existenzberechtigung abspricht. Also er hat ja schon im Sommer 2021 einen Aufsatz geschrieben, der dann auch Teil einer Rede kurz nach Kriegsbeginn war, in dem er sehr klar seine geschichtsrevisionistische Sicht dargelegt hat und gesagt hat, eigentlich war es Fehler der Kommunisten, die dazu geführt haben, dass dieses Westrussland, ich nenne das jetzt mal Westrussland, ja, denkt, es sei ein eigenständiger Staat und dass diese Menschen denken, sie hätten eine eigene Identität. Aber letzten Endes sind es alle nur Russen. Wenn Putin es erreicht, dass infolge eines möglichen Waffenstillstandes die Ukraine selber ja dann auch noch destabilisiert wird, also er will ja sozusagen auch Neuwahlen in der Ukraine, die den Russen dann die Möglichkeit geben, da Einfluss zu nehmen. Ja, auf bestimmte Kandidaten, sie zu fördern oder andere zu diskreditieren. Wenn er es da erreicht, letzten Endes einen russlandfreundlichen Präsidenten zu installieren, dann hat er damit ja die gesamte Ukraine unter Kontrolle. Und wenn das nicht passiert, dann behält er sich noch einmal die Option vor, in einem weiteren Schritt noch mal weiterzugehen. Das ist nur bezogen auf die Ukraine. Jetzt ist Putin auch jemand, und das hat er bislang immer betont, der mit den USA auch die Strukturen europäischer Sicherheitsordnung neu verhandeln will. Und zwar dezidiert die Rückabwicklung der europäischen Sicherheitsordnung auf den Stand von 1997. Was letzten Endes bedeutet, keine amerikanische Präsenz zwischen der Ostgrenze der Bundesrepublik Deutschland und der Westgrenze Belarus letzten Endes. Das heißt, raus aus dem Baltikum, raus aus Polen, raus aus Rumänien, in einigen Berichten ist sogar vom Kosovo die Rede. Und das ist der viel weitergehende Schritt. Also es geht Putin nicht nur um die Ukraine, sondern für Putin ist die Ukraine Teil eines Weltordnungskonfliktes. Ja? Und von daher wird mit einem russischen Sieg letzten Endes die Gelüste werden gesteigert werden, hier weiterzugehen, um die anderen Zielsetzungen auch noch zu erreichen.
Ist Russland aktuell überhaupt dazu in der Lage, einen baltischen Staat zu überfallen, zu annektieren?
Aktuell, jetzt heute, wo wir sprechen, würde ich sagen, nein. Ja, oder nur bedingt. Aber der Punkt ist ja, es geht ja nicht darum, dass Putin zwei Kriege parallel kämpft. Mhm. Wenn wir jetzt zu einer Waffenruhe kommen in der Ukraine, dann ist das Erste, was die russischen Streitkräfte machen werden, davon gehe ich mal aus, sie werden ihre kampferprobten Soldaten aus der Ukraine zurückziehen und werden Wehrpflichtige in die besetzten Territorien schicken, weil die müssen ja dann nicht mehr sozusagen kämpfen. Das heißt, ich hole kampferprobte Soldaten zurück in meine Armee. Was hat Putin denn die letzten Monate gemacht? Die Sollstärke der russischen Armee auf 1,5 Millionen Menschen erhöht. 22 war es rund um 1 Million. Jetzt sind es plötzlich 1,5 Millionen. Wir wissen, dass die Russen 1500 Panzer produzieren pro Jahr, seit 2,5 Jahren, die nicht alle in der Ukraine eingesetzt werden. Wenn ich jetzt sage produzieren, heißt auch alte Panzer wieder fit machen. Ne? Also es ist nicht alles neu, aber alte Panzer wieder fit machen. Wir wissen, dass die Russen mehr als 1000 ballistische Raketen pro Monat produzieren wollen. Das ist die Aussage Russlands 2025. Auch die werden nicht alle in der Ukraine eingesetzt. Ja, die Russen haben ihre Militärbezirke neu geordnet. Und alte Militärbezirke wie der alte Nordwestbezirk um Leningrad, also St. Petersburg, ist reaktiviert worden und der Moskauer Bezirk. Die haben Stoßrichtung Westen. Das heißt, Russland bereitet sich auf eine größere militärische Auseinandersetzung vor. Das heißt nicht, dass Russland die führen wird, aber es bereitet sich vor. Und jetzt kommen wir zu ihrem Baltikum-Szenario. Das Szenario ist ja nicht zunächst einmal, dass Russland einen Staat überfallen wird und versuchen wird, wie bei der Ukraine, ihn einzunehmen. Sondern Russland könnte versucht sein, den politischen Zusammenhalt der NATO und der EU zu testen über eine begrenzte Aktion. Eine begrenzte Aktion, die sozusagen eine Kombination aus hybriden Mitteln und begrenzten militärischen Mitteln ist. Und dafür hat Russland das Material und dafür hat Russland das Personal. Und dann ist die Frage, wie reagiert die NATO oder die EU darauf? Ja, das ist der politische Test. Und wenn die NATO und die EU darauf reagieren sollten, dann kann Russland sich noch einmal zurückziehen. Aber wenn sie nicht reagieren sollten, dann ist die NATO am Ende als Allianz der kollektiven Verteidigung. Und damit hätte Russland ein politisches Ziel erreicht, das es schon lange anstrebt. Also das eigentlich schon die Sowjetunion angestrebt hat und nicht erreicht hat, aber das auch Russland anstrebt.
Halten Sie es für möglich, dass sollte Putin tatsächlich versuchen, zumindest einen Teil eines Landes zu annektieren oder politisch umzustürzen, dass es dann zu einer direkten Konfrontation, einer militärischen Konfrontation mit Europa kommt?
Das wäre die Konsequenz, wenn die NATO zu dem stehen würde, was in Artikel 5 niedergeschrieben hat. Nämlich, wenn ein Angriff auf das Territorium eines Mitgliedstaates wird, das Angriff auf alle betrachtet und man reagiert entsprechend. Da es aber eine politische Entscheidung ist, ja, es ist ja kein Automatismus, sind große Zweifel angebracht, ob diese politische Entscheidung getroffen wird. Weil letzten Endes ist es ja so, wenn eine politische Entscheidung getroffen wird, dass man das Territorium eines NATO-Mitgliedstaates verteidigt, dann ist man mit der Problematik konfrontiert, dass das ja ein veritabler Krieg zwischen der NATO und Russland ist, der immer auch eine Nukleardimension hat. Also wir reden dann von einem möglichen Nuklearkrieg. Und ob dazu alle NATO-Mitglieder bereit sind, und vor allen Dingen das größte NATO-Mitglied, also die USA, bereit sind, da kann man doch erhebliche Zweifel daran haben, nach dem, was wir im letzten halben Jahr so erlebt haben.
Von welchem Zeithorizont sprechen wir hier? Also von wie vielen Jahren?
Da gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Also wenn Sie die Geheimdienstberichte sehen, die ja mittlerweile alle mehr oder weniger veröffentlicht wurden, dann geht man davon aus, dass das Jahr 2029 ist. Bis 2029 sind die russischen Streitkräfte so stark, dass sie diese militärische Konfrontation auf sich nehmen könnten. Ein dänischer Geheimdienstbericht von 2024, glaube ich, sagt, wenn der Ukraine-Krieg vorbei ist, könnte Russland innerhalb von 6 Monaten eine kleine Aktion, so wie ich sie geschildert habe, die Eroberung einer Stadt in der Grenzregion zu einem baltischen Staat, innerhalb von 6 Monaten durchführen. Und es würde 2 Jahre dauern, bis sie auch einen großen konventionellen Konflikt durchstehen könnten. Das heißt, wir haben so einen Zeitrahmen, ich sag mal, ja, 2028, 2029, bis es soweit ist, dass Russland, wenn es wollen würde, da muss man ja immer darauf Wert legen, ne? Es geht, wenn es wollen würde, einen solchen Konflikt wagen könnte.
Das ist in ungefähr 4 Jahren. In 4 Jahren können sich politische Landschaften verändern. Auch in den USA könnte ein neuer Präsident installiert werden oder eine Präsidentin. Wäre denn die EU, wäre denn Europa in der Lage, sich gegen Russland auch ohne die USA zu verteidigen oder zu wehren?
Stand jetzt zu wehren, ja. Zu verteidigen, nein. Mhm. So, natürlich ist die EU in der Lage, sich zu wehren. Also die EU-Staaten, so, die NATO-Mitglied sind, die haben natürlich alle Armeen. Ja, die haben alle Soldaten und sie haben alle Material. Aber die Defizite, die wir haben, weil wir halt so extrem abhängig sind von den Amerikanern, sind so groß, dass wenn heute ein solcher Konflikt ausbrechen würde, nehmen wir mal an, sozusagen die Ukraine sei vorbei und wir hätten schon diese neue russische Armee mit 1,5 Millionen, dann hätten wir doch erhebliche Probleme, einen konventionellen Krieg gegen Russland bestehen zu können. Weil uns einfach viele der Fähigkeiten fehlen, die man für so einen konventionellen Krieg braucht. Das ist Lufttransportkapazitäten, also Menschen und Material. Vielleicht kennen die Hörerinnen die A400M, so ein riesiges Flugzeug, wo man halt so Wagen und Menschen reinbringen kann, um von A nach B zu befördern. Davon haben wir zu wenig in Europa. Luftbetankungskapazitäten, um Flugzeuge möglichst lange in der Luft zu halten, um Lufträume zu kontrollieren, davon haben wir viel zu wenig. Satellitenkommunikation. Wir sind zu einem großen Teil abhängig von Daten und Aufklärungsfähigkeiten amerikanischer Satelliten. Davon haben wir als Europäer viel zu wenig. Was bedeuten würde, in einem solchen Konfliktfall sind europäische Streitkräfte mehr oder weniger blind. Marschflugkörper, die von irgendeinem europäischen Punkt bis tief nach Russland hineinreichen, um dort Dinge zu zerstören, die Russland braucht, um vollumfänglich Krieg zu führen, haben wir viel zu wenig. Und dann die berühmte Luftverteidigung. Die wird schwerpunktmäßig in Europa von den USA gestellt. Wenn die USA die nicht mehr zur Verfügung stellen sollten, haben wir viel zu wenig Luftverteidigung. Und ich habe gerade eben schon gesagt, wie viel ballistische Raketen Russland hat. Wir wären nicht in der Lage, unsere großen Städte zu schützen. Die meisten NATO-Mitglieder wären in der Lage, vielleicht ihre Hauptstadt vollumfänglich zu schützen, aber mehr auch nicht. So, davon haben wir alles viel zu wenig. Und das würde uns halt nicht durchhaltefähig machen.
Jetzt gibt es Pläne zu einem sogenannten Sky Shield in Europa, das Europas Luftraum verteidigen soll. Denken Sie, ist es realistisch, dass Europa seine Defizite bis 2029 aufholen kann?
Nein. Worum es geht in den nächsten 4 Jahren, ist um Tempo. Mhm. Ja, wir müssen so viel wie möglich tun, um diese Defizite aufzuholen. Aber wir werden diese Fähigkeitslücken nicht schließen können. Der französische Staatspräsident Macron hat vor einem Monat oder sowas in einem Interview gesagt, bis Europa verteidigungspolitisch souverän ist. Und das bedeutet halt, in der Lage ist, genau dieses große Szenario, über das wir gerade reden, nur unter Rückgriff auf eigene Mittel bewältigen zu können. Ja, dauert es eine Dekade. Und hat er recht, es dauert vielleicht sogar noch länger als eine Dekade. Ja, aber nehmen wir mal an, es dauert eine Dekade. Wir haben keine Dekade mehr Zeit, sondern wir haben nur noch 3 bis 4 Jahre. Das heißt, worum es geht in den nächsten 3 bis 4 Jahren, ist sozusagen diese Lücke kleiner zu machen. Im vollen Bewusstsein, wir werden sie nicht vollumfänglich schließen können.
Gibt es irgendeine Chance, dass Russland von diesen Ideen abkommt, wenn Putin zum Beispiel nicht mehr sein sollte in 4 Jahren?
Ich glaube nicht, dass es an der Frage Putin hängt. Mhm. Wir sehen halt ein Regime, das eine neoimperialistische Ideologie verfolgt. Und wenn Putin jetzt abtritt, stirbt oder was auch immer, dann kommt jemand anders an die Macht, der dieser Ideologie verhaftet ist. Deswegen ist es auch ein Fehler, das als Putins Krieg zu bezeichnen, sondern es ist ein Krieg sozusagen des Regimes, der von großen Teilen der Bevölkerung geteilt wird. Den kann man jetzt keinen Vorwurf machen, weil sie in einem autoritären Staat leben und letzten Endes seit 20 Jahren russischer Propaganda ausgesetzt sind, ne? Und immer wenn die Leute sich so wundern, ja, wie können die Russen das alles teilen und sowas, dann sage ich immer, Leute, der hat denn hier noch im März 45 in Deutschland geglaubt, dass der Endsieg doch noch kommt? Man kann den russischen Bevölkerung keinen großen Vorwurf machen, weil die sind zum großen Teil gehirngewaschen und unterliegen dieser Propaganda. Aber das ist der Punkt, es ist mehr als nur Putins Krieg oder Putins Ideen, es sind Ideen des Regimes. Und das Interessante ist zum Beispiel, dass sie eine große Auseinandersetzung hatten in Russland über diesen Ukraine-Krieg. Und das war nicht eine Auseinandersetzung über die Frage, macht das überhaupt Sinn, diesen Krieg zu führen oder nicht? Sondern das war eine Auseinandersetzung über die Frage, wird er richtig geführt oder muss man ihn noch härter führen? Also Prigozhin und Surovikin und diese ganzen Figuren, die waren ja der Auffassung, Putin ist zu lasch. Das war der einzige Konflikt, den wir über diesen Krieg innerhalb der herrschenden Elite in Russland hatten. Wir hatten nicht einen Konflikt über die Frage, das ist doch alles Wahnsinn, versus wir müssen diesen Krieg führen, sondern der Mann führt ihn nicht richtig. Der muss noch härter vorgehen.
Wahnsinn. Jetzt ist das Regime Putins, wenn wir das ganze Regime betrachten, nicht das einzige, der auf der Welt das Großmachtsfantasien hat, das imperialistische Vorstellungen hat. Auch China zum Beispiel möchte seine Grenzen erweitern, unter anderem Taiwan einnehmen. Glauben Sie, würde so eine Bestätigung Putins und Russlands in diesem Krieg, eine Art Sieg für Russland in diesem Krieg, dazu führen, dass es zu einer Art Kettenreaktion kommt, wo immer mehr autokratische Länder sich befähigt fühlen, ihre Grenzen zu erweitern?
Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, es führt automatisch zu einer Kettenreaktion. Da ist kein Determinismus. Aber das Signal, das natürlich ausgeht in den Rest der Welt, ist, Kriege lohnen sich wieder unter bestimmten Bedingungen. Das heißt, es ist nicht auszuschließen, dass sich einige Potentaten, die mit ihren Nachbarn territoriale Streitigkeiten haben, sagen, naja, warum soll ich das jetzt nicht versuchen? Das ist in der Tat eine der Konsequenzen, die davon ausgehen könnten. Und wenn, sag mal, Europa und die USA nicht in der Lage und willens sind, die Ukraine so weit zu unterstützen, dass letzten Endes im Zuge eines diplomatischen Abkommens russische Truppen sich von diesem Territorium wieder zurückziehen. Warum sollten sie das in anderen Ecken der Welt tun?
Angenommen, es kommt tatsächlich zu diesem neuen Weltbild, zu dieser neuen Weltordnung, ein starkes Amerika, das immer nationalistischer wird, das aber auch imperialistische Gedanken hegt. Man denke an Grönland, das Trump annektieren möchte, oder den Panama-Kanal. China schielt auf Taiwan, Russland möchte Osteuropa unterjochen. Wäre das das Ende der freien Welt, wie wir sie kennen, des sogenannten Westens? Würde das unser Leben, wie wir es bisher geführt haben, völlig verändern?
Wir befinden uns gerade in einem Prozess, in der das Ende des Westens nicht so weit entfernt ist, weil die führende Macht des Westens kein Interesse an der Aufrechterhaltung des alten Westens mehr hat. Und ja, es würde unsere Art und Weise zu leben verändern. Also nehmen Sie so einen Punkt wie Freiheit der Seewege. Also wir sind alles in Europa, nicht alles, aber die meisten, exportorientiert. Das heißt, wir brauchen sichere Seewege, die frei sind, damit wir unsere Güter in den Rest der Welt sozusagen verschiffen und verkaufen können. Wenn dieses Prinzip nicht mehr aufrechterhalten wird, wenn die Vereinigten Staaten sich nicht mehr verpflichtet fühlen, diese Seewege freizuhalten, dann wird es problematisch für uns. Ich sitze hier in Deutschland, Sie sitzen hier in Österreich. Mhm. Sie sehen, wie stark in den letzten 10 Jahren Russland versucht hat, unsere beiden Gesellschaften zu destabilisieren. Also diese ganzen Skandale, die Sie hatten mit Blick auf russische Geheimdienstaktivitäten in Österreich, die ganzen hybriden Kampagnen, die Russland gegen die Bundesrepublik Deutschland fährt, sind ja ein Anzeichen dafür, dass man versucht, hier letzten Endes unsere Gesellschaften so massiv zu beeinflussen, dass sie in unfreie Gesellschaften umkippen, weil sie letzten Endes Populisten von rechts und von links befördern. Das Vertrauen in die Problemlösungsfähigkeit demokratischer Strukturen soll unterminiert werden. Da sind die Russen nicht unerfolgreich dabei. Also von daher, ja, unsere Art und Weise des Lebens ändert sich fundamental. Und je stärker diese Autokraten werden, desto stärker wird sich unsere Art und Weise verändern. Dann kommt noch ein weiterer Punkt hinzu. Und das ist ja ein Teil sozusagen dessen, was zwischen den USA und Russland diskutiert wird. Die Wiedereröffnung von Nord Stream 2 als Pipeline. Ihre Industrie, vermute ich mal, genauso wie unsere Industrie, ist ja süchtig nach billigem Gas. Und Rohstoffe sind schon immer politisch gewesen. Und klar will uns Russland billiges Gas verkaufen. Aber dadurch geraten wir dann wieder in eine Art und Weise der Abhängigkeit, die uns erpressbar macht. Es wird sich vieles fundamental ändern.
Jetzt ist aber der Westen und die freie Welt, wie wir sie verstehen, nicht nur eine Frage der Grenzen und eine Frage der politischen Führung. Es ist auch ein Lebensgefühl. Es ist ein Wille, so leben zu können, dass man selbstbestimmt leben kann. Sehen Sie eine Chance, dass dieses Gefühl ansteckender ist und mehr dazu beitragen kann, dass Europa aufsteht, sich wehrt, dass auch die USA vielleicht erkennen, es ist wert, diese Gesellschaft zu verteidigen, als die politischen Kräfte, die versuchen, politische Deals zu machen und imperialistisch zu sein?
Ja, Sie haben natürlich völlig recht. Es ist ein Lebensgefühl, ja, das Menschen haben wollen. Das aber dann attraktiv ist, wenn es sozusagen von starken, mächtigen Akteuren repräsentiert wird. Also warum ist die Idee der Demokratie nach dem Zweiten Weltkrieg so populär geworden? Unter anderem, weil sie von den USA verkörpert wurden. Das war der Staat, im Prinzip, wo alle diese Gesellschaft bewundert haben. Ja, ich war früher sehr oft im Persischen Golf unterwegs und habe dann immer gesagt, ja, die sitzen halt bei McDonald's und trinken Cola und schimpfen auf die USA. Aber sie wollen diesen American Way of Life eigentlich. Mhm. Aber der war halt dadurch gekennzeichnet, dass es Amerika gab als Demokratie. Amerika ist gerade dabei, seine demokratische Qualität zu verlieren. Ja, aktiv unterminiert von der Trump-Administration. Warum soll jetzt jemand noch einen Staat und eine Gesellschaft aktiv finden, in denen Studenten rausgeschmissen werden, in denen ich irgendwie hinfahre zum Urlaub und riskiere, dass ich sozusagen, weil ich kein Hotelzimmer vorher gebucht habe, deportiert werde, also nicht reingelassen werde, wenn ich rausgeschmissen werde, dann fehlt sozusagen der Referenzpunkt. Und wir müssen ganz einfach sagen, ja, Sie haben völlig recht, Demokratien haben die zwei wichtigsten Auseinandersetzungen des 20. Jahrhunderts gewonnen. Sie haben die Auseinandersetzung gegen den Faschismus gewonnen und sie haben die Auseinandersetzung gegen den Kommunismus gewonnen. Das lag aber unter anderem daran, dass es führende demokratische Staaten gab, die diese Auseinandersetzung unter allen Umständen führen wollten. Und auf der anderen Seite gab es einen Selbstbehauptungswillen der Demokratien, der demokratischen Gesellschaft zum großen Teil. Und ich glaube, das sage ich jetzt mal für Österreich genauso wie für die Bundesrepublik Deutschland, aber das gilt für viele Demokratien. Momentan sind unsere Gesellschaften Opfer des eigenen Erfolges geworden. Weil letzten Endes kennen Sie Österreicher genauso wie wir Deutschen nichts anderes als 70 Jahre Stabilität, Sicherheit und einen immer im Längsschnitt wachsenden ökonomischen Wohlstand. Wir können uns gar nicht mehr vorstellen, in der zweieinhalbten Generation eigentlich, dass auch Demokratien gefährdet sind. Und uns fehlt dieser Selbstbehauptungswille. Und der muss wieder geweckt werden. Das ist in der Tat richtig. Ja, der muss wieder geweckt werden. Aber der fehlt momentan. Und zwar meines Erachtens in ganz Europa oder bei allen Demokratien. Ja, dieser Selbstbehauptungswille, Demokratien können auch gefährdet werden. Und Demokratien müssen verteidigt werden. Und mit Verteidigung meine ich nicht nur militärisch. Das ist der Extremfall. Aber Demokratien müssen tagtäglich verteidigt werden gegen diejenigen, die sie bedrohen und gegen diejenigen, die an ihnen zweifeln.
Sehen Sie eine Chance, dass Europa aufwacht und auch die USA vielleicht aufwachen und ihre Demokratie wieder verteidigen wollen?
Wir Europäer sind jetzt an einem Scheidepunkt. Ja, wo ich denke, politisch hat man begriffen, was jetzt die Stunde schlägt. Die Frage ist sozusagen, kriegen Politiker die Gesellschaften mitgenommen? Ich hoffe sehr, aber ich bin mir momentan wirklich nicht so sicher. Was die USA anbelangt, da habe ich große Befürchtungen, weil die entscheidende Frage, die wir alle nicht beantworten können, inwieweit wird diese Trump-Administration in der Lage sein, in den nächsten 2, 3, 4 Jahren die Strukturen der USA und des internationalen Systems so nachhaltig zu zerstören, dass selbst ein möglicher demokratischer Nachfolger von Trump oder eine Nachfolgerin von Trump nicht in der Lage sein wird, sozusagen zurück zum Ausgangspunkt zu gehen. Das, glaube ich, ist eine offene Frage. Und was ich momentan in den USA sehe, ist, dass diese Zerstörung oder Transformation des politischen Systems und gleichzeitig des internationalen Systems von denen so fundamental gedacht wird, dass wenn sie erfolgreich sein werden, es für einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin fast unmöglich sein wird, zur Normalität, so wie wir sie gekannt haben, vor Trump zurückzugehen.
Das sind alles keine sehr rosigen Aussichten, die Sie uns da geben. Ihr Buch endet aber trotzdem damit, dass Sie skizzieren, was passieren müsste, damit es eben nicht so weit kommt. Ohne jetzt so viel zu verraten, können Sie noch einmal kurz in einem Satz zusammenfassen, was müsste passieren, damit der Westen, damit die freie Welt, damit unsere Demokratie nicht untergeht?
In einem Satz, ich sage es in zwei Sätzen. Das eine ist, auf der verteidigungspolitischen Seite so stark zu werden, dass die Kosten für Russland für jegliche Aggression extrem hoch werden. Und das zweite haben wir gerade diskutiert. Wir müssen unsere Gesellschaften resilient machen. Wir müssen diesen Willen, Demokratie zu verteidigen, wiedererwecken. Also letzten Endes Selbstbehauptungswille der demokratischen Gesellschaften, der muss wieder her.
Carlo Masala, vielen, vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben und diese spannenden Einblicke. Alles Gute nach München.
Danke Ihnen für die Einladung.
Ich darf an dieser Stelle für meinen Kollegen Scholt Wilhelm übernehmen, habe noch ein paar Hinweise für Sie und im Anschluss auch die Kurznachrichten. Wenn Sie nämlich jetzt mehr Interesse an diesem Szenario einer neuen Weltordnung gewonnen haben, dann kann ich Ihnen noch das neue Buch von Carlo Masala empfehlen. Es heißt »Wenn Russland gewinnt«. Carlo Masala hören Sie übrigens auch im Podcast Sicherheitshalber. Den finden Sie, genau wie die Standard-Podcasts, überall dort, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie uns unterstützen möchten, damit wir mehr spannende Folgen wie diese machen können, dann geht es am besten mit einem Abonnement oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag. Der ist schon ab 3 Euro möglich. Alle Infos dazu unter abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie sonst noch wissen müssen. Erstens, nach der geschlagenen Wahl hat in Wien die SPÖ jetzt alle Optionen. Mit knapp 40% der Stimmen kann sich Michael Ludwig einen Koalitionspartner unter ÖVP, Grüne und Neos aussuchen. Politische Beobachter gehen von einer Fortsetzung der rot-pinken Stadtregierung aus. Die kommenden Tage will Ludwig sondieren, in wenigen Wochen soll dann auch eine fixe Koalition stehen. Zweitens, in gut einer Woche will sich Friedrich Merz von der deutschen CDU zum Kanzler wählen lassen. Heute präsentiert die Union ihr Kabinett für die nächste Regierung. Unter anderem soll Merz-Vertrauter Thorsten Frey Kanzleramtsminister werden. Dem Außenministerium soll Johann Wadepool vorstehen. Und drittens, seit heute Montag steht das KTM-Werk in Mattighofen erneut still. Dieses Mal für 3 Monate. Es mangelt nämlich an Bauteilen. Die Mitarbeiter müssen mit Gehaltseinbußen rechnen. Laut den Betreibern sei das Ziel aber weiterhin, das Unternehmen am Leben zu halten. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie dann wie immer auf der standard.at. Falls Sie Feedback oder Themenvorschläge haben, schicken Sie diese gerne an podcast@derstandard.at. Das Gespräch hat heute mein Kollege Scholt Wilhelm geführt und ich bin Daniel Retschitzegger. Danke fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal.